über Hebräer Kapitel 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirte der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus, möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Ist von einem Gott des Friedens die Rede? Das erinnert vielleicht manchen an das, was die Engel gesungen haben, als sie den Hirten begegneten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wörtlich hieße das eigentlich Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat, unter den Menschen des Wohlgefallens. Frage, stimmt es eigentlich, dass dieser Gott Frieden gestiftet hat? Wenn man so in die Geschichte schaut, scheint es doch nicht zu stimmen. In diesem 20. Jahrhundert sind allein nach dem Zweiten Weltkrieg schon weit über 100 neue kriegerische Verwicklungen auf der Erde abgelaufen. Doch ist hier von einem Gott des Friedens die Rede. Offensichtlich scheint da nicht der Friede gemeint zu sein, der sich so unter den Völkern abspielt im Moment. Sondern hier heißt es, Friede, den Menschen Frieden, an denen Gott Wohlgefallen hat. Und steht in Römer 3, Vers 23, wir sind alle Sünde und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das heißt, an keinem Menschen hat Gott von Geburt an Wohlgefallen. Auf gut Deutsch, keiner hätte Frieden. Nun ist die Frage, wo taucht dieser Frieden auf, denn das Wort Gottes lügt nicht. An der Stelle kann man nur sagen, dass dort, wo Christus auftaucht, Frieden auftaucht. Und zwar ein Frieden mit Gott, der entsteht durch Vergebung, der dadurch entsteht, dass ich ewiges Leben empfange, das heißt eine ewige, bleibende Verbindung mit dem Gott. Jesus sagte einmal, das sage ich euch, damit ihr wisst, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Rede, ich habe in Jesus Frieden, und zwar Frieden in meinem Herzen. Durch Vergebung, dadurch, dass Gott mir seine Liebe erklärt und mitteilt. Dieser Friede ist hier gemeint. Wann hat Gott Wohlgefallen an uns? An der Stelle kann man sagen, er hatte bisher überhaupt nur an einem einzigen Wohlgefallen und sagte das auch zweimal, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Damit war Jesus gemeint. Man könnte also jetzt sagen, dort wo Jesus in ihrem oder in meinem Leben auftaucht, da hat Gott Wohlgefallen. Das heißt, nur Gott in mir kann Gott außerhalb von mir befriedigen. Genauer, nur Christus in mir kann Gott außerhalb von mir befriedigen und gefallen. Mit diesem Frieden, den dieser Gott des Friedens machen wird, ist sicher noch ein anderer Friede gemeint, dass Jesus, wenn er wiederkommt, in Israel auch ein historisch-geschichtliches tausendjähriges Friedensreich auf der Erde aufbauen will. Aber das wird für Christen nicht zu einem historischen Erlebnis werden, weil Christen dann schon bei ihrem Herrn Jesus Christus sein werden. Das heißt, Gott wird sie vorher schon zu sich holen. Die Frage, wie sieht es mit diesem Frieden aus? Jemand sagte mal in einer sehr netten Formulierung, das, was Menschen im Gegensatz zueinander bringt, ist ihr Verlangen nach Übereinstimmung. Das, was Menschen im Gegensatz zueinander bringt, ist ihr Verlangen nach Übereinstimmung. Stimmt das? Sein Ehepaar, der Mann sagt, wenn die Wohnung neu umgeräumt wird, der Schrank kommt an diese Wand. Und hätte gern, dass die Frau ihm zustimmt und die Sache ist ausgeschlossen, da hängen wir das Bild hin, der Schrank kommt darüber an diese Wand. Und sie möchte gerne, dass er ihr zustimmt. Und schon ist ein Gegensatz da und möglicherweise sogar ein Streit. An der Stelle sehen wir, wir hätten gerne immer die Übereinstimmung mit dem anderen, aber auf unserer Ebene, so wie wir uns das vorstellen. Und dann entsteht auch der Kampf, wer setzt sich durch und wer muss nachgeben. Das ist keine biblische Lösung, weder das eine noch das andere, sondern die biblische Lösung ist Liebe, die beiden zu einem Verständnis füreinander hilft und so zu einer gemeinsamen Lösung. Normalerweise exportiert ein Land immer das, was es produziert. Zum Beispiel Deutschland exportiert Stahlwaren und technische Geräte. Was exportieren Sie und ich in unserem Leben? Wir exportieren das, was in uns produziert wird. Mancher exportiert Streit in seiner Umgebung. Ein anderer exportiert Unsicherheit. Ein dritter Empfindlichkeit. Ein vierter Resignation. Ein fünfter Liebe. Ein sechster Frieden. Wir exportieren das, was in uns drinsteckt. Und wenn Jesus Christus in uns lebt, wäre es möglich, dass auch das, was er in uns schafft, langsam exportiert wird. Das heißt, die Umwelt erreicht. Unter anderem auch Frieden durch Liebe. Nun heißt es von Jesus hier, dass er der große Hirte der Schafe sei und Gott ihn mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat. Es ist von dem Blut des ewigen Bundes die Rede. Wir wissen, dass dieses Buch hier in zwei Teile zergliedert ist. Einmal in das Alte Testament und dann in das Neue Testament. Das Wort Testament, griechisch, heißt Diatheke und heißt auch so viel wie der Bund. Man könnte also auch sagen, dieses Buch unterteilt sich in zwei Hälften. Eine Hälfte für den alten Bund und eine Hälfte für den neuen Bund. Die Frage, was war der alte Bund? Der alte Bund war das Bündnis, das Gott mit Mose geschlossen hat, als er ihm die Gebote gab. Dieser alte Bund fing mit dem Wort wenn an. Kennen wir ja die Formulierung, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre und so weiter. Wenn ihr auf meine Stimme hört, dann sollt ihr mein Volk sein. Und die Leute haben auf seine Stimme nicht bleibend gehört. Das heißt, sie haben die Gebote, die Gott ihnen gab, nicht gehalten und deshalb wurde dieser alte Bund gebrochen. In dem alten Bund war es so, dass erst eine Bedingung kam, wenn, nämlich ihr Gehorsam seid, und dann die Verheißung, ihr seid mein Volk. Und ich will mitten unter euch wohnen. Dieser Bund wurde gebrochen, weil der Gehorsam nicht da war und keiner unter uns hält die Gebote Gottes hundertprozentig sein ganzes Leben lang. Nun hat Gott einen neuen Bund begonnen, in dem Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, das heißt für diese gebrochenen Gebote starb. Er hat den Fluch dieser gebrochenen Gesetze auf sich genommen, als er starb. Und als er sagte, es ist vollbracht, sagte er, ich habe die offenstehende Rechnung Gottes über eure Schuld beglichen mit meinem Leben. Wie wird dieser neue Bund aussehen? Zunächst fällt das Wort wenn aus. Da taucht kein wenn mehr auf, sondern als Jesus sagte, es ist vollbracht, war da kein wenn mehr drin. Er sagte, alles Wichtige ist jetzt schon erledigt. Ich habe die Grundlage für eure gute Verbindung zu Gott gelegt mit meinem Sterben. Historisch wird dieser neue Bund aber erst aufgerichtet werden, wenn Jesus Christus wiederkommt, um in Israel sein tausendjähriges Friedensreich zu bauen. Da steht in Jeremia 31 zum Beispiel, er will den Leuten ein neues Herz geben, er will seinen Geist ihnen geben und will seine Gebote in ihr Herz legen, sodass sie Gottes Willen tun. Und dann heißt es, keiner wird mehr seinen Nachbarn ermahnen, erkenne den Herrn, denn jeder wird von Gott gelehrt sein. Das heißt, wenn dieser neue Bund voll mit dem Volk Israel entsteht, wird es bedeuten, dass alle, die dann dazugehören, Gott lieb haben und seinen Willen tun. Der neue Bund heißt also auch, dass ein neues Herz da ist, das offen ist für Jesus Christus. Und an der Stelle können wir sagen, wir sind schon so als Vorläufer mit in diesen neuen Bund hineingenommen, denn dort, wo Christus in ihr oder in mein Herz gekommen ist oder kommen wird, fängt er auch an, dieses Herz zu erneuern, indem er seinen Heiligen Geist dort hineinsendet, indem er mir ewiges Leben mitteilt, fange ich an, auch ein neues Herz zu bekommen, das Gott ehrt. Nachher haben wir Gelegenheit, das Abendmahl miteinander zu feiern, wer das möchte. Und da heißt es immer, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Man könnte jetzt also auch sagen, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, nämlich der Bund, der seine Basis in der Vergebung hat, nicht mehr in der Leistung. Von diesem Jesus heißt es außerdem, dass Gott ihn von den Toten wiedergebracht hat. Das ist sicher eine ganz fantastische Sache, dass Gott von den Toten wiederbringt. Das heißt, dass jeder, der zu Jesus Christus gehört, weil er an ihn glaubt, einmal ewig in der Freude Gottes sein wird. Das ist sicher eine wunderbare Gewissheit und eine Ausrichtung, in der wir viel Freude auch heute schon haben können. Wer ohne Jesus lebt, wird ohne Gott die Ewigkeit verbringen, in furchtbarer Qual. Das ist die andere Gewissheit, die Gott auch gibt, die Gewissheit des Unglaubens. Nun heißt es hier, dass dieser Gott euch tüchtig machen möge, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Dieser Christus lebt in uns, dort wo er aufgenommen wurde, mit der Absicht, in uns das Gute zu bewirken. Es gibt es sicher kaum bei einem Begriff so viel heillose Verwirrung wie bei diesem Begriff Gutes. Was ist gut? Hitler sagte, gut ist, was dem deutschen Volk nützt und brachte 6 Millionen Juden um. Die Jesuiten sagten, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, wir können auch etwas bedenkliche Dinge einsetzen, wenn wir nur ein gutes Ziel vor Augen haben. Wenn ein Mensch von uns genommen wird, dann erinnern wir uns oft daran, dass er gut war, obwohl das Zusammenleben mit ihm keineswegs problemlos war. Was ist gut? Es gibt eine göttliche Beschreibung. Gut ist das, was dem Willen Gottes in der Bibel entspricht. Wir bezeichnen mit gut alles, was mit Hilfsbereitschaft zu tun hat oder ähnlichen Dingen. Es muss nicht immer das Gute Gottes sein, auch wenn es manchmal das sein kann. Gut ist das, was dem Willen Gottes in der Bibel entspricht und das, was er möchte. Ich möchte ein oder zwei Beispiele bringen. Eines ist sehr krass aus Indonesien. Da war ein junger Mann, sein Vater war früh gestorben. Er sollte die Familie ernähren, sehr viele Geschwister da und die Mutter, aber er hatte gar keinen Beruf und dort ist es nicht so einfach, qualifizierte Berufe zu bekommen wie hier, obwohl es hier ja auch schwerer wird. Und nach längerer Zeit bekam er jetzt einen Regierungsposten bei der Post angeboten, sodass zum ersten Mal überhaupt in dieser Familie ein gesichertes Einkommen möglich war. Und zwar ein gutes Einkommen, als er zum ersten Mal von dem Hungertuch wegkam. Und genau zu diesem Zeitpunkt machte Gott diesem jungen Mann klar, dass er ihn vollzeitlich haben wollte als einen, der anderen Menschen von Jesus erzählt, obwohl er dafür nicht ausgebildet war. Auf gut Deutsch, er sollte auf Spendenbasis leben, weiterhin am Hungertuch nagen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und das würde automatisch bedeuten, dass er seine Mutter und die vielen Brüder und Geschwister nicht versorgen könnte. Was sollte er tun? Sozialgut, die Frage war leicht zu beantworten. Nimm und behalte diesen Posten, der gut bezahlt ist, sei ein anständiger Sohn deiner Familie und versorge sie. Er entschied sich für den anderen Weg. Er verzichtete auf diesen Posten. Seine Familie nahm ihm das sehr übel und er fing an zu predigen und hat anderen Menschen von Jesus erzählt. Inzwischen sind wahrscheinlich einige tausend Leute durch ihn zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Frage, was ist gut in dem Fall? Gut ist das, was dem Willen Gottes entspricht. Ein anderes Beispiel, ich denke an einen Freund, der vorhatte, eine bestimmte Aufgabe für Gott in Angriff zu nehmen. Gott hatte ihm das irgendwie verdeutlicht, das sollte er tun. Und dann nahm er noch zwei befreundete Ehepaare mit dazu. weil er dachte, dann ist die Basis breiter und wir können die Aufgabe eher lösen. Sie hatten also eine wunderbare geistliche Basis, waren alle jung, aktive Leute, von Gott gebraucht bisher, und haben sich alsbald die Köpfe eingeschlagen gegeneinander, nicht körperlich, aber mit Worten und Hassgefühlen. Es lief alles so richtig durcheinander und sie haben sich dann im Streit getrennt. Frage, was war hier geschehen? Ich sprach hinterher mit ihm und sagte, wie kam es? Das ist irgendwie so gar nicht der Stil Gottes. Und da sagte er, irgendwie hatte Gott mir und meiner Frau deutlich gemacht, wir sollten so eine Aufgabe anpassen. Und wir dachten, es wäre besser, wenn wir die Basis verbreitern, wenn wir noch mehr Unterstützung hätten. Und deshalb haben wir die zwei E-Fahrer mit einbezogen. Aber offensichtlich war das nicht der Wille Gottes, sondern nur unser Bedürfnis nach Sicherung. Und es zerbrach ihnen unter den Händen. Nachdem sie wieder alleine waren, ging es ganz gut weiter. Frage, was ist gut? Ist gut das, wo ich mich noch mehr absichere, wo ich die Basis meiner Meinung nach verbreitere, aber vielleicht die Basis Gottes in Wirklichkeit im Moment viel kleiner mache? Gut ist das, was dem Willen Gottes entspricht. Ist nicht auch bei manchem unter uns so, dass das, was Gott ihm als gut verdeutlicht, er das noch nicht mal seinen Familienangehörigen mitteilen kann? Manche gibt zum Beispiel Geld für Gott weiter und darf es noch nicht einmal seinen Eltern erzählen oder seiner eigenen Frau oder dem eigenen Mann, weil der dann sagen würde, du, wenn du da Geld gibst, gebe ich dir keins mehr. Da schmeißt du es ja zum Fenster raus, wofür soll ich dir denn noch Geld geben? Gut ist das, was Gottes Willen entspricht. Das ist in der Umgebung manchmal nicht als gut angesehen. Ja, und hier heißt es, Gott will uns tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun. Tüchtig machen hat etwas mit Zurüstung zu tun, Vorbereitung für den Dienst. Die Vorbereitung für den Dienst für Jesus geschieht unter anderem dadurch, dass er uns einen freien Rücken schenkt. Das heißt, dass er uns die Schuld der Vergangenheit in unserem Leben nimmt durch Vergebung. Und an der Stelle möchte ich einfach fragen, hast du in deinem Leben Dinge der Vergangenheit alle unter der Vergebung Gottes? Bis hin in die Jugendzeit, bis hin in die Zeit vor der Ehe und zu Beginn desselben und so weiter. Es ist sicher wichtig, weil ungeklärte Dinge im Rücken einen behindern, nach vorne frei zu arbeiten. Gott vergibt uns alles, was wir ihm bekennen. Manchmal müssen wir auch Menschen um Vergebung bitten, wenn wir sie vorher mit verletzt haben. Zubereitung heißt also einmal freier Rücken durch Vergebung. Für manchen heißt es auch eine Loslösungsbewegung, dass Gott ihn aus irgendetwas herauslöst. Manchen löst er aus einem Verein heraus, weil er jetzt mehr Zeit hat für Gott. Ich bin nicht gegen Vereine, sondern nur dafür, dass die Zeitplanung unter der Führung Gottes steht. Manchen löst er aus irgendeiner Gewohnheit heraus, um ihm frei verfügbare Zeit zu geben für sich selbst. Manchen zerbricht er ein Stück weit und erzieht ihn dadurch. Denk an jemanden, der Geld Gott zur Verfügung stellen wollte, das hatte er sich überlegt und fest vorgenommen und dann tat er es nicht. Daraufhin ging ein wichtiges Haushaltsgerät kaputt und die Reparatur desselben kostete etwas mehr als das, was er Gott geben wollte. Und da dachte derjenige, Gott kann das Geld so und so kriegen, einmal gespendet und einmal genommen. Und das entspricht etwa dem Vers in dem Psalm 119, wo es heißt, ehe ich gebeugt ward, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Das heißt, Gott kann uns erziehen, durch verschiedene Möglichkeiten seinen Willen zu tun. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Jeder von uns hat Erfahrungen damit, dass er gute Dinge gewollt hat und sie nicht erreicht hat. Wenn Gott Wollen und Vollbringen wirkt, dann schenkt er beides, nicht nur eine Absichtserklärung, sondern auch, dass wir das Ziel erreichen, indem wir es tun. Was ist das Ziel bei all dem? Das Ziel ist die Ehre Gottes, dass Gott geehrt wird durch unser Leben, persönlich, auch gemeindebezogen. Was nun gut ist für den Einzelnen, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Gott dich persönlich führt. Ich kann auch einige allgemeine Punkte sagen, die in der Bibel stehen. Da könnte man einen ganzen Katalog aufstellen. Ich erwähne nur einige Dinge. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 16, wo es heißt, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, danket bei allem. Da merken wir schon, wir freuen uns gar nicht alle Zeit. Es wäre also eine Aufforderung, freut euch jeden Tag an Jesus. Bete ohne Unterlass, also nicht nur 5 Minuten am Tag, sondern bleibe in dieser Haltung der Offenheit Gott gegenüber, von dem ständig immer wieder weitergeführten Gespräch mit ihm. Danke bei allem, wir danken oft nur bei manchem. Und bei anderen denken wir nicht dran oder verweigern uns. Es wäre also ein Punkt, in Römer 12 steht dann, im Eifer seid nicht lässig, im Geist feurig für den Herrn zum Dienst bereit. Es hieße verfügbar sein für Gott, für kleine und für große Dinge. Vielleicht sagt er irgendwo, du sollst mal sauber machen. Oder ein paar Stühle stellen. Oder du siehst, dass er was umlegt, tu es weg. Das wäre schon ein Dienst für Gott, wenn er mich aufmerksam macht. Es kann aber auch sein, dass er dich gebrauchen will, um eine Gruppe aufzubauen und zu leiten, um einen Hausbibelkreis zu beginnen oder um einen anderen, der zum Glauben kommt, regelmäßig jede Woche zu besuchen und ihn in die Bibel einzuführen. Und noch ein letztes, um zu dem Gott des Friedens zurückzukehren. Eines unserer Hauptprobleme ist, dass, wenn ein anderer sündigt, reagieren wir sofort auch sündig. Das heißt, wenn einer sauer ist, steckt er gleich die ganze Umgebung an und sie reagiert auch sauer. Ich denke an den Stephanus, in der Bibel, der gesteinigt wurde. Das heißt, seine ganze Umgebung war sauer. Und von ihm heißt es dann, als er starb, er entschlief. Das heißt, ein völliges Bild des Friedens. Er ließ sich von seiner Umgebung nicht aus diesem Frieden mit Gott heraus manövrieren. Es wäre sicher für uns wichtig, dass wir es lernen, auch dort, wo vielleicht im Leben eines anderen Sünde ist, nicht selbst sündig zu reagieren, sondern in dieser Übereinstimmung mit Gott zu bleiben.